Ja, Tilo, vielen Dank für die Einführung. Heute Abend werden wir Zeuge einer Operation. Normalerweise ist das so, wenn Menschen operiert werden, dann werden die Schmerzleitungen lokal oder total lahmgelegt, um eben das Bewusstsein zu trüben oder auszuschalten. Weil die Schmerzen bei einer Operation in aller Regel unerträglich wären. Heute Abend werden wir Zeuge einer Operation bei wachsendem Bewusstsein, bei wachsender Bewusstwerdung des Patienten. Was ist das jetzt für ein Patient, den wir vorgestellt bekommen in unserem Text? Es geht um Markus 5, 1 bis 20. Es geht um den besessenen Gerasener. Und ich lese die Geschichte einmal vor nach der Übersetzung von Luther 84. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees in die Gegend der Gerasener. Und als er aus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen. Und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten. Denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben, und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Als er aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder und schrie laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er hatte zu ihm gesagt: Fahre aus, du unreiner Geist, von dem Menschen. Und er fragte ihn: Wie heißt du? Und er sprach: Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Säue auf der Weide, und die unreinen Geister baten ihn und sprachen: Lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Säue, und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, etwa 2000, und sie ersoffen im See. Und die Sauhirten flohen und verkündeten das in der Stadt und auf dem Lande, und die Leute gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, wie er da saß, bekleidet und vernünftig, den, der die Legion unreiner Geister gehabt hatte, und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was mit dem Besessenen geschehen war, und das von den Säuen. Und sie fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Und als er in das Boot trat, bat ihn der Besessene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber er ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm: Geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, welch große Wohltat dir der Herr getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in den 10 Städten auszurufen, welch große Wohltat ihm Jesus getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Wie lesen wir Texte dieser Art? Wir lesen die Texte dieser Art, dass sie das eigene Leben von Grund auf verändern können. Wenn wir die Perikopenordnungen der Landeskirchen durchgehen, das heißt die Leseordnungen, welcher biblische Text wann gelesen wird oder über welchen biblischen Text wann an welchem Sonntag gepredigt wird, werden wir diesen Text nicht entdecken. Sogar nicht in Auszügen. So sonderbar, so grotesk, so widersprüchlich, so schrecklich ist dieser Text. Es gibt Theologen und Nicht-Theologen, die sagen: Was sollen wir mit diesem Text eigentlich machen? Er kann auch rausfliegen aus der Bibel. Er hat uns nichts zu sagen. Er stiftet nur Unruhe. Ich wage heute Abend ein Experiment mit euch, dass ihr Zeuge werdet dieser Operation, von der ich sprach, und sehen werdet bei diesem Text, wenn man sich auf ihn einlässt, wenn man ihn an sich heranlässt, steht man vor der Herausforderung auf Heil und Unheil, auf Tod oder Leben. Wie lesen wir diese Texte? In der Regel, die historisch-kritischen Arbeiten Theologen kommen zu dem Ergebnis, dieser Text ist unhistorisch, zu viele Widersprüchlichkeiten, zu viele Groteskerien kommen einem hier entgegen. Es fängt schon an, dass Jesus als Jude in ein Gebiet geht, wo Schweine gezüchtet werden. Schweine sind damals das Beispiel für unreine Tiere. Ein Jude hatte sich von Gebieten unreiner Art fernzuhalten. Da hatte er nichts zu suchen. Er konnte nur Unheil bei sich und anderen stiften. Und dann der See. Genezareth. Der Ort Gerasa ist etwas zu vergleichen mit dem heutigen Ort Geratsch. Dieser Ort liegt aber über 50 Kilometer von dem See entfernt, in dem die Schweine ihr unrühmliches Ende gefunden haben. Wollte man jetzt die Laufgeschwindigkeit eines Schweines mit der durchschnittlichen Marschgeschwindigkeit eines Rekruten der deutschen Bundeswehr gleichsetzen, dann wären die Schweine etwa 1,5 Tage unterwegs, um dieses unrühmliche Ende im See zu finden. Ein dritter Einwand. Eine Herde von 2000 Schweinen, das ist unmöglich. Tierpsychologisch unmöglich. Jeder Hirte würde bestätigen, buchstäblich kein Schwein würde hören, wollte man dieser Herde irgendwie den Weg weisen wollen. Also, so sagen die Theologen, dieser Text kann nicht historisch sein. Dieser Text hat irgendeinen anderen Auftrag und deswegen steht er hier. Und so behaupten die Theologen, dieser Text versucht, mit Hilfe des damaligen Weltbildes Propaganda zu treiben für die Heidenmission. Gott in Jesus ist also auch für die Heiden da, behaupten die Theologen. Und deswegen diese Geschichte. Dabei übersehen die Theologen in aller Regel einige Details, einige Widersprüchlichkeiten. Fangen wir damit an. Der Text strotzt nur so vor Widersprüchlichkeiten und grotesken Situationen. Da ist zunächst einmal der besessene Gerasener, der offensichtlich an sich leidet. Kaum aber betritt Jesus das Gebiet, läuft er auf ihn zu, nur um ihn dann kniefällig zu bitten, er solle ihn in Ruhe lassen. Tag und nachts schreit er, man sollte meinen um Hilfe. Da kommt jemand, auf den er sich vielleicht verlassen könnte, von dem er eventuell eine Änderung seiner Situation erhoffen kann. Und er schreit ihn an, was willst du eigentlich von mir? Quäle mich nicht. Warum quäle mich nicht? Jesus hat versucht, ihn exorzistisch zu befreien von seinen Dämonen. Im ersten Versuch allerdings scheitert er kläglich. Jesus, der Sohn Gottes, scheitert kläglich mit dem ersten Versuch, diesen Besessenen zu befreien. Der Text, Vers 8 und 9, führt es uns vor Augen. Und nur unter großen Konzessionen gelingt es Jesus, des Geisterspukes in der Seele dieses Mannes irgendwie Herr zu werden. Also, zweiter Widerspruch. Ein missglückter Exorzismusversuch durch Gott selbst. Dritter Widerspruch. Warum eigentlich freuen sich nicht die Sauhirten? Warum schmeißen sie die ganze Mischpoke aus ihrem Gebiet? Der vierte Widerspruch, aber der unheimlichste. Am Ende, meint man, hat Jesus einen neuen Anhänger gewonnen. Vollkommen singulär allerdings verweigert Jesus ihm die Nachfolge. Geh zu den Deinen. Jeder Pastor, jeder Pfarrer würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Da ist jemand, der sich nun freiwillig dem Volke Gottes anschließen will, Mitglied in der Kirche sein will, in die Nachfolge Jesus eintritt. Und Jesus sagt, folge mir nicht, gehe zu den Deinen. Also mit Jesus offensichtlich lässt sich keine Kirchenpolitik treiben, könnte man jetzt schlussfolgern. Weiteres übersehen die Theologen, nämlich das Leid dieses Mannes. Es gibt viele Krankenheilungen und Dämonenaustreibungen im Neuen Testament, aber keine einzige ist so unheimlich in der Detailtreue, beschreibt so schreckliche Qualen eines Menschen und ist so voller Widersprüche wie dieser Text. Und beschreibt eine unheimliche, teuflische Reaktion, allerdings nicht des Besessenen, sondern der Umgebung, die sich nicht mitfreuen kann und alle rausschmeißen möchte. In 7 langen Versen beschreibt dieser Text das Leiden eines Mannes. Wir können also nicht Theologie treiben, wie es so schön heißt, am menschlichen Leid vorbei. Das ist vielleicht das Erste, was wir lernen können. Wenn wir als Theologen versuchen, von Gott irgendwie zu sprechen, machen wir wirklich alles falsch, wenn wir am Menschen und seinem Leiden vorbeireden. Wir sollten eintauchen in das Leiden dieses Mannes und versuchen, ihn zu verstehen. Wie aber soll das gehen, wenn alles in diesem Text, ich sagte es anfangs, so widersprüchlich ist? Ein Affront gegen die bürgerlichen Denkgewohnheiten. Unser Alltag funktioniert normalerweise anhand der klassischen Physik, die Newtonschen Mechanik. Da gibt es klar erlernbare Gesetze, die den Alltag bestimmen. Gesetze, die einen auch vorhersagen lassen, wie jemand reagiert. Es ist ganz klar, wenn da jemand leidet wie der Besessene und da kommt jemand auf ihn zu, dann sollte er doch diesen Menschen um Hilfe bitten. Warum schreit er ihn an, er solle ihn in Ruhe lassen? Also würden manche Psychologen sagen und vielleicht auch Theologen, dieser Mann, der muss einfach nur seine Impulse ein wenig kontrollieren. Wir wollen ein wenig verhaltenstherapeutisch an ihm herumdoktern. Ich behaupte einmal, wir können diesen Besessenen in seinem Leiden nicht verstehen, wenn wir die Ebene des Bewusstseins verlassen, wenn wir das Denken in logischen Kategorien, in der klassischen Physik nicht verlassen, wenn wir nicht abtauchen in die subatomare Physik, um im Bild zu bleiben, wenn wir nicht abtauchen ins Unbewusste, denn dort ist alles chaotisch und widersprüchlich. Wir können Menschen wie diesen, und ich behaupte die meisten Menschen an unserer Seite, kaum verstehen, wenn wir Menschen reduzieren auf Willen, auf Bewusstsein, auf Logik. Ich glaube aber, dass sich das Puzzle dieses Textes und dieses Mannes und seines Leidens zusammensetzt und verstehbar wird, wenn wir uns einlassen ins Unbewusste hinein. Und das geht am besten, wenn wir das tun, wovor uns historisch-kritische Theologen schon in der Ausbildung warnen. Als ich Theologie studiert habe und meine ersten Seminararbeiten schreiben sollte, hat man mir gesagt, nimm dir einen Text, nimm dir ein weißes Blatt, lese diesen biblischen Text, höre auf deine Gefühle, schreibe sie auf das Blatt und dann schiebe das Blatt beiseite, denn deine Gefühle haben nichts damit zu tun. Sie sind dir nur im Weg. Ich behaupte das Gegenteil, ein großer Fehler in der theologischen Ausbildung. Möchtest du biblische Texte verstehen und auch Menschen an deiner Seite, höre auf deine Gefühle. Höre auf die inneren Resonanzen, die sie auslösen, durch die Bilder und Worte, die sie verwenden, um ihr Leiden zu beschreiben. Lasse dich auf die Bilder ein, getreu nach dem Motto, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und dann frage dich selbst, woher kennst du das, was du im Text liest, aus deinem Alltag? Woher kennst du dieses Schreien? Woher kennst du dieses Schlagen mit Steinen, die Verzweiflung, die Widersprüchlichkeit? Woher kennst du das mit den Schweinen? Wir machen das, wovor uns die studierten Theologen und die fleißigen und dogmenliebhabenden Kirchgänger immer erwahren wollen. Wir hören auf unsere eigenen Gefühle. Und wenn wir das tun, werden wir schon eins merken. Es ist völlig egal, es ist wirklich scheißegal, ob dieser Text nun historisch ist oder nicht. Diese Frage stellt sich nicht mehr, wenn wir auf die inneren Resonanzen dieser Bilder hören. Es geht hier nicht um eine Geschichte in Raum und Zeit. Es geht hier nicht um einen bestimmten Punkt in Geschichte und Geografie. Das, was hier beschrieben wird, behaupte ich einmal, und ich werde gleich zeigen, warum, kann sich überall abspielen. Diese Geschichte ist raum- und zeitlos. Sie ist eine Wahrheit aller Zeiten und Zonen. Sie spielt sich vor unserer Haustür ab, bei unserem verrückten Nachbarn, bei unserem Kind, das wir nicht mehr verstehen. Vielleicht bei der Tante oder dem Onkel, der schon immer ein Sonderling war. Auf jeden Fall aber ist dies eine Geschichte eines jeden Menschen. Die Geschichte einer Seelenentwicklung. Ich behaupte, Sigmund Freud hatte recht, als er die sogenannte Deckerinnerung entdeckt hat. Was ist das? Eine Deckerinnerung ist im Grunde genommen die früheste Erinnerung eines Menschen. Fragt ein Analytiker seinen Patienten, was ist das, woran sie sich als erste Erinnerung erinnern, so wird in der Regel das, was dann kommt von dem Patienten, sich niemals historisch so ereignet haben. Die Eltern dieses Patienten oder auch die Kinder würden alle bestätigen, das, was jetzt dein Patient als seine eigene früheste Erinnerung beschreibt, hat sich historisch niemals so abgespielt. Und doch ist dieser Text eine Art Deckerinnerung, denn er beschreibt mit Hilfe von Bildern, vielleicht aus der realen Welt, das Lebensgefühl eines Menschen. Die Deckerinnerung eines Menschen, diese Geschichte, beschreibt das Lebensgefühl eines Menschen. Es muss nicht historisch sich so abgespielt haben, aber das, was hier beschrieben ist, ist der Hintergrund für ein Gefühl eines Menschen in seiner gesamten Historie, in seiner gesamten Biografie. Wie muss ein Mensch sich fühlen wie der besessene Gerasener, der sich so beschreiben würde? Die Künstler und Poeten unserer Tage, immer schon, der Jahrtausende, hatten recht, das Eigentliche im Leben ist surreal, es ist irreal. Oder um mit den Worten Antoine de Saint-Exupéry zu sprechen aus dem Kleinen Prinzen, das Eigentliche ist für die Augen unsichtbar. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Man sieht und hört nur gut, wenn man sich auf die Bilder einlässt, wenn man zwischen den Zeilen liest. Es ist mir egal, ob die Theologen oder die Nicht-Theologen, die Kirchennahen, die Kirchenfernen behaupten, dieser Text sei historisch oder nicht. Ich behaupte, dieser Text kann die Historie eines Menschen von Grund auf verändern. Machen wir das also jetzt mal. Lassen wir uns ein auf die Bilder dieses Textes. Da ist zunächst das erste Bild, was uns entgegenkommt. Es ist das Bild völliger Heimatlosigkeit. Beschrieben ist ein Mensch, der keine Heimat hat. Wir kennen das aus diesen Tagen seit 2015 wieder neu. Wellen von Flüchtlingen müssen ihre Heimat verlassen. Was sie verlassen, ist Zerstörung, Verwüstung in aller Regel. Sie suchen irgendwo einen Ort, an dem sie ihren Kopf wieder hinlegen können. Einmal ruhig schlafen. Irgendwo vier Wände, ein bisschen Geborgenheit, ein bisschen Wärme, ein bisschen Vertrautheit. Sie sind unterwegs aus dem Chaos und wollen in die Ordnung hinein. Kein Zuhause mehr. Wolfgang Borchardt hat es beschrieben in seinem Stück Draußen vor der Tür. Da kommt Beckmann aus dem Krieg völlig zerstört in sein geliebtes Hamburg zurück und er findet keine Heimat mehr. Nirgendwo einen Platz, wo er sich wohlfühlt, bis dass er in die Elbe springt. Doch die Elbe, der Elbe ist es scheißegal, sie spuckt ihn wieder an Land. Du musst leben. Wie aber leben und zu Hause sein, wo es kein Zuhause mehr gibt? Wir müssen diese Idee, dieses Bild von Heimatlosigkeit äußerer Art nur mal nach innen ziehen. Äußere Heimatlosigkeit ist wirklich schlimm. Aber was ist, wenn jemand bei sich nicht mehr zu Hause ist? Wenn er bei sich nicht mehr ruhig schlafen kann? Wenn er mit sich steht im Krieg, entfremdet von sich selbst, nicht mehr Herr im eigenen Hause, unter Fremdherrschaft? Das aber ist genau die Situation dieses Mannes. Ein Mann, der Legion in sich hat. Fremdherrschaft in der Seele. Das Schicksal eines Menschen aus unserem Alltag. Es gibt so viele einsame Menschen um uns herum, mit denen verbringen wir unter Umständen Jahre und Jahrzehnte. Wir haben uns gewöhnt an ihre Marotten und Widersprüchlichkeiten. Sie sind uns so nahe geografisch, nur 3 Meter entfernt. Wir hören sie toben des Nachts. Und tagsüber sehen wir sie völlig unausgeschlafen und fertig. Jegliche Beziehungsabbrüche, keine gerade Linie in der Biografie. Diese Menschen scheinen uns irgendwie so nahe und doch sind sie unerreichbar weit weg. Sie sind verrückt, grotesk, widersprüchlich in ihrem Verhalten. Wie dieser besessene Gerasena. Vor unserer Haustür. Und es zeigt sich, dass wir eben nicht alle in einem Boot sitzen. Wir müssen an der Stelle, um diesen Menschen zu verstehen, buchstäblich, wie Jesus es tut, das eigene Boot einmal verlassen. Und wir müssen einen langen Weg zurücklegen, um ins Abenteuerland des anderen zu gelangen. Ich hatte vor Jahren in einer Seelsorgegruppe therapeutischer Art einmal einen Menschen sitzen, der sich genau so beschrieben hat. Er hat gesagt, zwischen mir und den anderen, der Gesellschaft, dem Leben, ist ein breiter Fluss. Wir übersetzen, ist dieser See. Da gibt es keine Verbindung. Die Gesellschaft, bestehend aus den Normalen, aus den Etablierten, aus den berufsmäßig Voranschreitenden, aus den Glücklichen in ihren Familien und dann ich. Alleine, tobend, kein Kontakt zu Menschen. Der einzige Kontakt der, dass Menschen mich fesseln wollen. Dieser Mann, der sich so beschrieben hat, wirkte schon nach außen ganz komisch. Er hatte eine komische Sprache, er sah komisch aus. Er war anders als alle anderen. Und ich behaupte, er war echter. Wie ich dazu komme, sehen wir gleich. Also, das Schicksal dieses Besessenen ist das Schicksal vieler Menschen unter uns. Ein Bündel an Qualen wird hier beschrieben. Ein Mann ohnmächtig, verzweifelt, zerrissen und hilflos. Ein Mann, den wir vielleicht malerisch so darstellen könnten, wie Edvard Munch etwa in seinem Bild der Schreie. Es ist, denke ich, den meisten bekannt. Sein berühmtestes Gemälde. Jemand, der vor einer Kulisse steht, die Hände zwischen, den Kopf zwischen die Hände gehalten und hinter ihm die Umgebung verschwommen, keine klaren Konturen und sein Mund aufgerissen zu einem einzigen Schrei. Im Hintergrund noch 2, 3 Menschen, aber kein Kontakt. Das Leben ein alleiniger, ohnmächtiger Schrei. Ein Schrei nach Hilfe und Nähe, sollten wir meinen. Doch eben jetzt das. Er schreit und Jesus kommt zu ihm, nur um dann wie wild um sich zu schlagen und wieder Distanz zu schaffen. Er verweigert die Annahme von Hilfe. Ich kenne kein Gebet, kein Schreien, kein Leiden aus einer tieferen Hölle als die, dass man leidet an sich selbst, aber unfähig ist, Hilfe von anderen anzunehmen. Das lässt sich durchaus mit den Verhalten und mit der Situation einer durchschnittlichen Seelsorge- oder Therapiestunde zu beschreiben und zu vergleichen. Da kommt jemand mit einem Leiden zum Therapeuten auf der bewussten Ebene mit nichts mehr als dem Wunsch, heile zu werden, seine Ruhe zu finden, nicht mehr schreien und sich schlagen zu müssen. Endlich im Leben wieder einen klaren Kontakt zu sich selbst und zu anderen zu gewinnen. Das ist die bewusste Seite, aber auf der unbewussten Ebene wird er sich ständig wehren gegen Hilfe. Er wird alles konterkarieren und unterhöhlen, was der Therapeut in ihm an Gutem wecken will. Er widerspricht sich selbst und er dreht sich im Kreis. Ein Patient, der sich so verhält, spürt ganz genau, wie dieser Besessene, wo ihm Hilfe blühen könnte. Aber er versucht sich mit allen Mitteln dagegen zu wehren, weil er es nicht aushalten würde, Kontakt zu sich zu kriegen, weil die zu stark die Gefühle und die Komplexe und die Ängste in ihm sind. Es ist aber tatsächlich so, das, wovor wir als Menschen am meisten Angst haben, ist häufig das, wonach wir uns am meisten sehnen. Was aber ist denn jetzt das Leiden dieses Besessenen, der wie besessen sich aufführt, nicht Teil der Gesellschaft sein kann, der nur um sich schlägt und der in den Grabhöhlen haust? Wir erfahren es in der Begegnung mit Jesus, was mit ihm ist. Die Ursache für seine Abwehr, für sein Chaos, für sein Verhalten ist Legion, heißt es im Text. Legion ist ein Begriff aus der militärischen Fachsprache und umfasst die Menge an 3.000 bis 6.000 Soldaten. 3.000 bis 6.000 Soldaten, müsste man übersetzen, oder Geister, hausen in diesem Mann und reißen ihn hin und her. Tu dies, tu das, komm hierhin, komm dorthin, mach was aus dir, sei tüchtig, geh diesen Weg, nein, geh diesen Weg. Wir erahnen, was das für Stimmen sind, die in diesem Mann toben. Es sind alles gut gemeinte Ratschläge. Es sind die Stimmen von Eltern, von Lehrern und Erziehern, die alle immer schon besser wussten, wo der eigene Lebensweg hinzugehen hat, wie man richtig zu glauben hat, wie man die richtigen Sprachspiele nachzusprechen hat, in der Schule und in der Gemeinde sowieso, um einer von ihnen zu sein, um Teil der Gesellschaft zu sein, nützlich, um das Kapital anzutreiben und den Binnenmarkt anzukurbeln. Kauf dir ein Haus, kauf dir ein tolles Auto, heirate, geh deinem Beruf nach. Wir wissen, was dir gut tut. Denn schon mein Großvater hat so gelebt und mein Vater war Bäcker und du wirst es auch sein. Also geh den Weg, den wir für dich als richtig erachten. Es ist ein Hinterherhecheln hinter fremden Stimmen, was dieser Mensch erleiden muss. Ratschläge hat er nur gehört, in guter Absicht formuliert, in bester Manier. Sie sollten ihn lebenstauglich machen. Man wollte ihm sagen, wie er zu leben hat, aus Sorge um ihn. Es ist ja nur gut gemeint. Man wollte ihn lebensfähig machen, diesen Menschen. Aber man hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Denn diese Stimmen, mit denen man ihn bearbeitet hat, wie er zu leben hat, haben sich untereinander widersprochen. Es war keine klare Linie. Dieser Mensch hat sich verloren in den gut gemeinten Ratschlägen all derjenigen, die für ihn das Leben bestimmen wollten. Pfarrer, Pastoren, Brüdern und Schwestern, wer auch immer zu diesen Stimmen zu zählen ist. Immer sich versteckend in der Gesellschaft, die ja immer weiß, was richtig ist. Dieser Mensch ist im Unreinen mit sich. Er ist nicht im Reinen mit sich, er ist voller unreiner Geister. Es verhält sich bei ihm vielleicht so wie bei Richard David Precht's Buch »Wer bin ich und wenn ja, wie viele?« Freilich der Inhalt dieses Buches ist ein ganz anderer als das, was hier beschrieben ist. Es geht um einen Überblick über die gesamte Philosophiegeschichte. Aber das ist die Situation dieses Mannes. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Wie geht man mit so einem Menschen um, der neben einem tobt, weil er nicht weiß, wer er eigentlich ist? Als Therapeut, als Seelsorger, vielleicht als ein guter Freund lernt man, wenn so jemand zu einem kommt, dann sollte man ihn nicht fragen, wie kann ich dir helfen? Denn wenn ich ihn frage, wie kann ich dir helfen, wird schon gleich ein ungutes Feld an Übertragungen offen. Dann wird auf einmal ein Gefälle aufgebaut. Ich bin der Vater, der Therapeut, der dem anderen wieder sagen möchte, wie er zu sein und zu leben hat. Und der andere ist das kleine Kind, das sich an mir orientiert, an dem, der Hilfe gibt. Also, wenn du jemandem wie diesem helfen willst, frage nicht, wie kann ich dir helfen, sondern, so lernt man in der therapeutischen Ausbildung, frage ihn, was fühlt sie zu mir? Diese Frage, was fühlt sie zu mir, ist ungefähr so harmlos und so eröffnend wie beim Schachspiel der Zug von E2 auf E4 als erster Zug. Da kann man noch nicht so viel verkehrt machen. Und doch wird man schon bei diesen Menschen erleben, wie diese Frage eine ganze Kaskade an verschiedenen Stimmen hervorruft. Legion, ja, was fühlt sie zu mir, fragen sie mich. Wissen Sie, seit gestern Nacht kann ich nicht mehr schlafen, mein beruflicher Weg ist gar nicht klar. Und dann im Krankenhaus diese Wochen aushalten mit meinem Gipsbein. Meine Mutter wollte immer, dass ich die Künstlerlaufbahn einschlage. Mein Vater ist ein Heiliger. Der Kontakt zu meinen Geschwistern ist nicht gut. Was in Peru gerade passiert, kann einem ja nur den Kopf zerdrehen. Ich weiß nicht, ob ich in die Gemeinde gehen will. Wissen Sie, soll ich Vegetarier werden? Meine Nachbarn, die sagen immer, mach mal den Ball unten, halt mal den Ball flach. Wenn du leben willst, such dir einen normalen Beruf. Wann soll ich mein Haus bauen? Wo soll ich leben? Völlig zusammenhanglos. Legion spricht aus ihm heraus. Alle möglichen Stimmen. Was führt sie zu mir? Ich weiß es nicht, welche Stimme mich zu ihnen hinführt. Guter Mann, wenn Sie wissen wollen, was ich habe, so legen Sie mal das ICD-11 beiseite, das diagnostische Buch, der Schlüssel, anhand dessen man herausfinden kann, was jemand für ein psychiatrisches Krankheitsbild hat. Wenn du in dieses Buch hineinschaust, in der Begegnung mit mir, dann wirst du vielleicht entdecken, ich habe eine Borderline-Störung, ich habe eine ausgereifte Depression, Ödipus-Komplex ist sowieso immer dabei, ich habe einen Elektra-Komplex, wenn ich eine Frau bin, ich bin im Grunde genommen jemand, der leidet an einer multiplen Persönlichkeit. Du kannst die ganzen diagnostischen Schlüssel an mir ausprobieren. Aber wenn du verstehen willst, was mit mir ist, dann verstehe das. Es gibt kein Ich. Wenn du mich fragst, was mich zu dir führt, ich habe kein Ich. In mir ist nur ein Haufen von Ängsten und Komplexen. Oder, jetzt spreche ich mit der Bibel, eine Legion fremder Besatzer, die meine Seele auf- und abmarschiert, die mir Befehle erteilt, die ich nicht verstehe, in einer Sprache, die mir nicht bekannt ist. Das ist meine Situation. Und deswegen sind Menschen für mich so, wie es der besessene Gerasena erlebt. Es sind Kettenbringer, es sind Fesselkünstler, die einen gesellschaftsfähig machen wollen, die einen ans kurze Gängelband legen wollen, die einen an die kurze Leine führen. Helfende Hände wie meine Mitmenschen haben mich erstickt, sie haben mich klein gemacht, sie haben mich von mir selbst entfremdet. Deswegen sind Menschen für mich eine Bedrohung. Ich habe zwar keine größere Sehnsucht als nach echter menschlicher Begegnung und Nähe, aber gleichzeitig halte ich es nicht aus, mit Menschen zusammen zu sein. Denn Menschen wussten immer schon, was gut für mich ist. Von klein auf, von der Bibelstunde, von der Jugendstunde, wurde mir schon immer gesagt, wie ich zu leben habe, um ein braver Kirchgänger und ein gläubiger Christ zu sein. Ich kann es nicht mehr hören. Raus aus dieser Gruppe. Das ist die Situation dieses Menschen. Wer so lebt, kann sich nur mit Steinen hauen. Denn in diesem Menschen tobt es. Das Bombardement von außen, dieser Mann haut sich mit Steinen, spiegelt nur das Bombardement von innen wider. Ein Leben im permanenten Kriegszustand. Autoaggression pur. Man kann das beobachten an Teenagern, die entwickeln ihre eigene Persönlichkeit, die suchen, wer sie sind. Sie fangen an, sich zu ritzen. Sie wollen ihre Ruhe haben. Sie wollen das aus sich heraus haben, was sie hin und her reißt, was sie gesellschaftsunfähig macht. Man kann das sehen bei den Junkies. Man steigt aus dem Frankfurter Tunnel an die Oberwelt. Man sieht einen Haufen von Menschen, die sich über Jahre mit Spritzen ritzen und schlagen mit Steinen, die nicht wissen, wer sie sind, die völlig lieblos und orientierungslos ihr Leben fristen müssen. Und wollte man sie fragen, was willst du, was ich dir tue? Sie hätten nur einen einzigen Wunsch, so weiter zu leben wie bisher. Denn als man selbst zu leben, wie soll das gehen? Es gibt kein Ich. Und deswegen ist so ein Leben auch dem Tode näher als dem Menschen. Dieser besessene Gerasene haust in den Grabhöhlen, heißt es. Das griechische Wort im Hintergrund, Mnema, hat etwas mit Erinnerung zu tun. Da gibt es vielleicht noch so etwas wie einen fernen Anklang an die Reste eigener Ich-Identität. Da gab es vielleicht mal ein Kind, das früher seine eigenen Träume hatte. Ein Kind, das vielleicht Stewardess werden wollte. Oder typischer Kindheitstraum bei Mädchen, ich will was mit Pferden machen. Und da kommt der Vater und sagt, das ist brotlose Kunst. Mach was Ordentliches, geh studieren. Was mit Pferden, Stewardess, wirst du nur herumgeschupft als Saftschubse. Mach was Richtiges. Da kommen die Bedenkenträger schon in frühester Kindheit und zurren einen fest an den Boden der Tatsachen. Die Realität erlaubt keine Träumereien. Sie wollten ihn lebenstauglich machen und sie haben ihn in den Wahnsinn getrieben. Wie kann man so einem Menschen helfen? Eins sicherlich nicht. Nicht so, wie Jesus es am Anfang versucht. Jesus scheitert kläglich. Der Sohn Gottes scheitert kläglich. Der Text zeigt es uns. Wir brauchen nur Vers 9 lesen. Quäle mich nicht, denn, jetzt kommt die Begründung im Griechischen gar, er hatte zu ihm gesagt, fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen. Wie soll das auch gehen? Wie soll man einen Menschen, der andere Menschen nur als krankmachende Autoritäten erlebt hat, befreien, indem man ihm neu sagt, wie er zu sein hat, was er zu tun und zu lassen hat. Es ist genauso grotesk, als würde man jemanden an den Schultern nehmen, ihn rütteln und sagen, jetzt hör endlich auf, dir von anderen ständig sagen zu lassen, wie du zu sein hast. Ein Widerspruch in sich. Eine Vergewaltigung bleibt eine Vergewaltigung. Auch und erst recht, wenn sie im Namen Gottes geschieht. Das ist der Grund, warum Jesus beim ersten Mal scheitern muss. Er fügt den inneren Stimmen dieses Besessenen nur eine neue hinzu. Und es gibt nichts Schlimmeres, als dem anderen zu sagen, wie er zu sein hat im Namen Gottes. Man kann gegen Menschen vielleicht noch kämpfen, aber gegen Gott kann man ja nicht kämpfen. Man kann sich an keinem anderen Menschen mehr vergehen und stärker sündigen, als wenn man den Namen Gottes im Munde führt, um nur die eigenen Vorstellungen dem anderen gegenüber aufzuzwingen. Dieser Mann wurde zigmal vergewaltigt und erlebt den ersten Exorzismusversuch ebenfalls als hilflose Vergewaltigung. Wie also noch einmal schafft es, dass Jesus diesen Mann freimacht von dem Spuk in seiner Seele? Die Art, wie Jesus das schafft, ist wirklich, so könnte man es sagen, eine göttliche Art. Eine Art, die wir alle als Menschen einüben könnten, wenn wir denn die Geduld und die Liebe dazu haben. Jesus fragt ihn nach seinem Namen. Wie ist dein Name? Es ist auch die Art, wie Gott im Alten Testament zu Israel spricht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Wie ist dein Name? Es ist eine Frage, die man im Grunde genommen nicht nur einmal stellen muss. Man stellt sie über Jahre, immer wieder in Geduld und Liebe, einem Menschen, der so zerrissen ist wie dieser Legion Besessene. Es ist eine Frage, die sich aufteilen lässt in verschiedene Fragen. Wovon träumst du nachts? Wofür schlägt dein Herz? Wovor hast du Angst? Wer hat dich bisher wahnsinnig gemacht? Wen liebst du? Wovor hast du in dir Angst? Was sind deine Sehnsüchte? Wie ist dein Name? Wer bist du? Es ist eine Frage, die über Jahre gestellt wird, immer wieder in großer Geduld. Es ist wie das Streicheln einer Kinderhand, die etwas festhält. Wer versucht, eine Kinderhand aufzureißen, wird in der Regel nicht erfolgreich sein. Wenn er es doch ist, wird er einen neuen Feind gegen sich erschaffen haben. Man kriegt eine in Krämpfen geschlossene Kinderhand nur auf, indem man sie sanft und liebevoll streichelt. Diese Frage, wie ist dein Name, ist dieses Streicheln. Eine Frage, die meinetwegen in jahrelanger geduldiger Psychoanalyse oder wie auch immer gestellt wird. Wie ist dein Name? Zum ersten Mal erfährt dieser Besessene vielleicht, dass er auch eine eigene Stimme haben darf. Für mich übrigens haben Kirchen und Gemeinden keine andere Funktion als genau die. Denjenigen, der die Schwelle zur Kirche überschreitet, zu fragen, wer bist du? Diese ewige, elende Frage nach dem, was man mit dem anderen machen kann, damit die Kirche und Gemeinde wächst. Man kann nicht schlimmer das Evangelium verkünden als so. Die Frage evangelischer, evangeliumsgemäßer Art, die man an einen Menschen zu stellen hat, ist die, wer bist du? Erzähle von dir. Hier in dieser Kirche soll dafür Raum sein. nicht außerhalb. Denn da fragt man dich, was man mit dir machen kann im Beruf, im Job, auf deinem Posten, in der Familie. Da hast du zu funktionieren, ob du das merkst oder nicht. Aber die Gemeinden, wenigstens die, sollten eigentlich ein Ort sein, in dem man einander fragt, wie Jesus im Namen Gottes, erzähle von dir. Was treibt dich um? Ich will von dir lernen. Nicht ich will dir sagen, wie du zu sein hast. Das ist also die erste Frage, die wir einander stellen sollten. Wie ist dein Name? Und dann werden wir allerdings erleben, wenn wir es ernst meinen mit dieser Frage, dass es sich so verhält, als wenn nach jahrelangem Wolkendunkel auf einmal die Sonne durchbricht. Natürlich nicht ohne reinigendem Gewitter. Und genau das erleben wir hier. Und allen Vegetariern und Freunden der Tiere kann ich an dieser Stelle zusprechen, es geht nicht an dieser Stelle darum, dass jetzt 2000 reale Schweine ertränkt werden. Es geht darum, dass jemand tatsächlich einmal den Raum dafür bekommt, die Sau rauszulassen. Man darf ja hier in unseren Gemeinden durchaus fröhlich sein. Man darf auch mal traurig sein. Darf man auch toben? Darf man auch mal die Sau rauslassen? Man kennt es auch hier wieder von Schweiner, von Teenagern, die Schweinereien begehen. Sie agieren einfach mal alles aus. Wie viel Stärke muss man haben, um das auszuhalten? Als Musiktherapeut würde ich jemanden, der Legion hat, sagen, jetzt nehmen Sie sich mal einen Gong oder eine Pauke und hauen Sie mal ordentlich drauf. Ich habe das selber mal erlebt, meinem Scheißnachbarn einen auf den Ömmel zu geben. Ich habe richtig den Gong bearbeitet. Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen Gong angeschlagen habe. Alle mussten raus aus dem Therapieraum, weil der Gong alles einnimmt in seinem Geräusch. Einem Menschen wie dem Besessenen zu begegnen und ihn zu heilen, heißt eben nicht, im Namen der Gesellschaft, im Namen Gottes, im Namen irgendeines Menschen niederzuhalten, wie bei einem Kochtopf den Deckel. Ein Kochtopf, der unter Druck steht, der um die Ohren zu fliegen droht, den bekommt man nicht unter Kontrolle, wenn man den Deckel von oben nur fester zudrückt. Da muss man den Deckel abheben oder wenigstens die Platte runterdrehen. Allerdings, wenn man den Deckel abhebt von diesem Kochtopf, der so unter Druck steht, dann wird man das erleben, was Jesus erlebt. Da wird nämlich die Sau rausgelassen unter großem Gepolter. Und Jesus als Therapeut an dieser Stelle bekommt wirklich alles ab. Und hier zeigt sich, wie gut, wie weise, wie liebevoll ich als Seelsorger und Freund und Therapeut wirklich bin. Normalerweise ist es so, wenn wir jemanden fragen, wer bist du, wie ist dein Name, wie geht es dir, erzähl doch mal, erwarten wir eigentlich nach einer gewissen Zeit eine große Portion Dankbarkeit von unserem Gegenüber. Da ist ja endlich mal jemand, der hört mir zu. Und dann möchte man eigentlich, dass der andere einen um den Hals fällt. Aus lauter Dankbarkeit, dass man einen Freiraum offeriert bekommen hat, in dem man einfach mal sich gehen lassen kann. Das Gegenteil ist häufig der Fall. Man bekommt buchstäblich alles um die Ohren, da fliegen die Fetzen. Es ist so wie bei einer Bombe. Zunächst erstmal explodiert alles und später, viel später, entdecken wir die Zündung, was überhaupt zu dieser Explosion geführt hat. Übrigens im Text ist es auch so. Erst explodiert dieser Mensch und im Nachhinein entdecken wir die Zündung. Den Grund, warum er explodiert und die Sau rauslässt, nämlich der Grund ist die Frage nach dem Namen. Und oft müssen wir dieses Paradoxe erleben. Wir bieten jemandem den Freiraum an, doch jetzt mal seine eigene Stimme zu entdecken und auf einmal schallt uns entgegen ganz viel Aggression, ganz viel Triebe, ganz viel Schweinerei. Und wir bekommen alles ab. Wir müssen das Paradoxe erleben und letztendlich auch aushalten können, dass Aufmerksamkeit Aggression freisetzt, Güte Gewalt freisetzt und Zuwendung Zorn provoziert. Und die meisten unter uns würden das nicht aushalten. Denn als normaler Bürger denkt man noch, jetzt habe ich dem die Hand entgegengestreckt, jetzt ist er noch nicht mal dankbar, sondern knallt noch die Tür. Und das Schlimmste, er geht sogar jetzt seinen eigenen Weg. Das ist ja wirklich das Schlimmste, was man einem antun kann. Man hat ihm geholfen, man wollte ihm helfen, dass er sich findet und merkt, dieser Mensch hat sich selbst gefunden und geht einen völlig anderen Weg auf einmal. Er sitzt da, bekleidet und vernünftig, nachdem er die Sau rausgelassen hat. Das, was ihn vorher herumgetrieben hat, es ist in die Schweine gefahren. Die Schweine sind keine Bedrohung mehr, sie versinken im Meer. Wir haben im Grunde genommen, so sage ich mal, harmlose Meerschweinchen jetzt vor uns. Da ist keine Gefahr mehr in diesem Menschen. Er sitzt da, er hat alles nochmal durchgefühlt, er hat sich behauptet. All das ganze Theater, was sich hier entspinnt, ist aber notwendig, um heile zu werden, um die eigene Identität zu finden. Er hat sich selbst überwunden. Er hat den Krieg gegen sich selbst gewonnen. Man hat mir einmal ins Poesiealbum reingeschrieben, sich selbst bekriegen ist der schwerste Krieg, aber sich selbst besiegen ist der schönste Sieg. Dieser Mensch ist bei sich selbst angekommen. Er hat sich selbst entdeckt und dadurch, so kann man vielleicht spiegelbildlich sagen, Gott entdeckt. Oder auch, wer Gott entdeckt, entdeckt ein Stück sich selbst. Nun ist er da, bekleidet und vernünftig, den, der die Legion Römer Geister gehabt hat. Und man kann nun den Begriff vernünftig nicht falscher verstehen, als dass man ihn so versteht wie Eltern, die lange um ihr Kind gebangt haben und nun denken, jetzt ist der Junge ja endlich zur Vernunft gekommen. Jetzt geht er endlich den geraden Weg über das Studium hinaus, zum Beispiel. Das ist bestimmt nicht mit vernünftig gemeint an dieser Stelle. Ganz im Gegenteil. Dieses vernünftig, was hier gemeint ist, ist ein Affront und eine Backpfeife gegen alle Spießer in unseren Tagen. Was heißt das? Wer sind die Spießer? Ich frage es mal anders. Als letzte Frage, wenn jemand wirklich die Sau rauslässt und sich selbst entdeckt, ist doch die, was vertragen die Mitmenschen? Sie werden rausgeschmissen. Äußerlich vielleicht, weil man ihnen das Geschäft kaputt gemacht hat. Mit diesen Menschen kann man jetzt nichts mehr anfangen. Die lassen sich nicht vor einen Karren anspannen wie ein Esel, wie die Jahre zuvor. Der geht seinen eigenen Weg. Die lassen nichts mehr mit sich machen. Die behaupten sich auch dem Chef und der Chefin gegenüber, mir kannst du keine Angst machen mit deinen Drohungen. Ich habe Rückgrat. Das irritiert. Da ist auf einmal keiner mehr, der den Bettler, die Bettlerrolle übernimmt, der ein Sündenbock ist. Wir brauchen doch diese Menschen. Wir brauchen den Verrückten, den wir an die Seite stellen, dem wir Essen geben, damit wir wissen, dass wir zu den Normalen gehören. Aber dieser Mensch, der nun bekleidet da sitzt und vernünftig, ist jemand geworden. Er hat ein Ich und er hinterfragt all diejenigen, die sich in ihren Allgemeinplätzen so wohlfühlen. Er ist ein Unruhestifter geworden. Hier fängt an, jemand an, als ein Selbst zu leben. Keine gepflegten Traditionen mehr, keine bekannten Denkschemata, kein kuscheliges Gruppendenken mehr. Hier plappert jemand nicht mehr nach. Wann eigentlich findet das statt? Ein Gespräch zwischen ich und ich. Wann hören wir auf, im dauernden Mann zu quatschen? Dieses elende, dauernde Gequatsche im Mann, was man richtig tut, was man richtig glaubt, wie man sich richtig ausdrückt. Noch einmal, man kann es nicht schlimmer halten als in unseren Gemeinden, wenn man dem anderen sagt, wie man zu glauben hat und wie man es auszudrücken hat. Im Namen Gottes Menschen zerstören. Hier ist jemand, der selber redet, der selber lebt, der ein Ich hat. Und dadurch wird er zur Bedrohung für alle anderen. Denn in der Masse ist es immer sicherer. Im Militär ist es immer am besten. Da sagt dir jemand, wie du zu marschieren hast, wann du die Augen nach links und die Füße nach rechts zu drehen hast, ob es dich zerreißt oder nicht. Du brauchst nicht denken, du brauchst nur auf die Stimme des Oberst zu hören. Und dann kannst du als Teil der Legion immer geradeaus gehen. Bloß nicht denken und selber fühlen. Dann bist du ein guter Soldat Gottes, ein guter Soldat Christi, ein guter Soldat irgendeiner Armee, die aber nur Gewalt und Frieden und Zerstörung über die anderen bringt. Sicherheit in der Masse, oh ja. Es ist so schwierig, die Einsamkeit einer eigenen Meinung auszuhalten, gegen den Strom zu schwimmen, nicht nachzuplappern, was die anderen für richtig halten. Du bist nämlich nichts und dein Volk ist alles. Wir wissen, woher der Spruch kommt. Dieser Mann lernt aber auf einmal unter den Augen Gottes die Gemeinschaft, die Gemeinde, sie ist erstmal egal, wichtig ist, wer bist du? Wo ist dein Ich? Holmer von Ditfurth, ein Wissenschaftsjournalist aus den 70er, 80er Jahren, hat einmal gesagt, das endgültige Verbleiben in der Masse, das Dasein im Mann, ist das Zurückbleiben im Pubertätsalter der Menschwerdung. Hier haben wir auf einmal einen Erwachsenen vor uns, bekleidet, dasitzen, vernünftig, unter all den pubertierenden Sauhirten, die die ganze Mischpoke rausschmeißen. Hier tanzt jemand nach seiner eigenen Lebensmelodie. Er tanzt aus der Reihe der gleichförmigen Soldaten. Er hört innere Resonanz auf sein äußeres Tun. Er hat Rückgrat noch einmal und behauptet sich gegen die vermeintlichen Autoritäten aus der Gegenwart, die doch eigentlich ihre Macht nur haben aus den Erinnerungen der Kindertage, als man noch so klein war und nicht anders konnte, als zu ducken und zu buckeln. Hier ist jemand erwachsen geworden, ein Mensch aus dem Pubertätsalter hinaus gewachsen. Und er hält den anderen einen Spiegel vor, wie man als Individuum sein könnte. Und die anderen merken, dass sie in dem Moment, wo sie ihre Rollen verlassen, im Grunde genommen nichts dahinter vorzuweisen haben. Ein Bild, das mir mal vor Jahren auch in einer Seelsorgegruppe gekommen ist. Wie ist das eigentlich, wenn wir anfangen, unsere Rollen in der Gesellschaft einmal zu hinterfragen und nicht mehr zu leben? Wenn wir Maske für Maske, Stück um Stück wegnehmen? Und wie ist das, wenn wir dahinter nur ein schwarzes Loch entdecken? Wenn da nichts ist, wenn wir nur Legion waren? Diese Erkenntnis aber, mit denen die meisten unserer Mitbürger nicht klarkommen würden, weshalb sie sich im Mann verstecken, ist so schmerzlich, dass sie rausgeschmissen werden müssen, diese Individualisten, diese Künstler, diese Freigewordenen im Namen Gottes. Raus aus der Gruppe, raus aus der Gemeinde, raus aus der Gemeinschaft. Wir haben dir Seelsorge gewährt, wir haben für dich gebetet, wir haben dich in unsere Gottesdienste gelassen. Und jetzt gehst du aus der Gemeinde selber. Jetzt lebst du ein ganz anderes Leben, nicht mehr so konform wie wir. Du sprichst ganz anders, du kleidest dich ganz anders, du lebst deine Sexualität ganz anders. Damit kommen wir nicht klar. Deswegen haben wir dich nicht beseelsorgt. Und damit du nicht noch andere verführst, als Mann selbst zu leben, musst du nun die Gemeinde verlassen, musst du nun die Gruppe verlassen, die Gemeinschaft, die Gesellschaft. Wo aber nun hin für jemanden, der gerade frei geworden ist, wie dieser frühere Besessene? Er wird nichts anderes wollen, als sich demjenigen anzuschließen, durch den er frei geworden ist. Jesus hat einen neuen Anhänger gewonnen. Noch einmal, jede Kirche und Gemeinde müsste sich darüber freuen. Jetzt sind wir wieder gewachsen. Was macht Jesus? Er weist dieses Ansinnen ab. Ist Jesus jetzt verrückt geworden? Ist der Funke auf ihn übergesprungen? Wir entdecken hier die Sensibilität Jesu im Umgang mit Menschen, die abhängig gewesen sind von anderen Menschen und von den richtig Lebenden und Ja-Sagern. Jesus entdeckt, dass man diese junge Pflanze droht, tot zu trampeln, wenn man ihr erlaubt, sich wieder neu abhängig zu machen von einem. Das ist das Tragische bei vielen, die im sozialen Bereich arbeiten, bei vielen Sozialarbeitern und Sozialpädagogen. Sie haben den Auftrag, Menschen in die Mündigkeit zu führen, Menschen zu begleiten, dass sie heil werden, dass sie ein Ich entwickeln. Auf der bewussten Ebene versuchen sie, diesem Auftrag gleich zu kommen. Und doch machen sie sich gerne auch ihre Klienten ein Stück von sich abhängig. Denn sie merken, wenn sie ihre Klienten nicht mehr haben, weil diese selbstständig geworden sind, dann haben sie vielleicht selber auch keine Bedeutung mehr. Und so gibt es Sozialarbeiter, habe ich selber schon erlebt, die damit kokettieren, mit ihrer Entourage an Zöglingen, die sie um sich herum sammeln, die sie in die Freiheit führen sollen, und doch von sich abhängig machen müssen, damit sie selber leben dürfen und können. Jesus erlaubt es diesen Menschen im Grunde genommen nicht, sich jetzt nun von Jesus abhängig zu machen. Man könnte auch ein Wort von Buddha ins Felde führen, der einmal sagte, möchtest du mir nachfolgen, so hänge nicht an meinem Rückzipfel. Wir können Jesus, wir können Buddha, wem auch immer, nicht schlechter nachfolgen, als dass wir ihm nachplappern. Die großen Heiligen in unserer Geschichte haben uns immer wieder Mut gemacht, eigene Bilder zu finden, eigene Wege zu gehen. Und so sagt Jesus auch, geh deinen Weg. Und zwar geh dorthin, wo du krank geworden bist. Geh zu den Deinen. Geh in deine Heimat zurück. Und da lerne dich zu behaupten. Nun gehst du mal nach Hause zu deiner Mutter und zu deinem Vater. Und nun lässt du dich mal nicht wieder vollstopfen und den Mund zumachen mit Kuchen. Und nun lässt du dich mal nicht bequatschen. Jetzt sagst du mal deinen Ursprüngen, den Personen, die dich geprägt und verprägt haben, was du eigentlich willst. Und nun rechnest du mal ab im konstruktiven Sinne. Jetzt behauptest du dich neu. Wenn du das tun kannst, mit einer eigenen Identität, dann gibst du das beste Zeugnis für einen Gott, der dich freigemacht hat zu dir selbst. Genau das ist aber unser Auftrag als Nachfolger Jesu, dass wir Menschen helfen, im Namen Gottes vielleicht auch, dass sie sie selbst werden können, dass sie frei werden, dass sie aufatmen. Nur derjenige, der innerlich zerstört ist, bringt auch Zerstörung über andere. Und jemand, der Legion in sich trägt, kann nicht anders, als über andere mit schweren Militärstiefeln hinweg zu marschieren und nicht auf ihn hören zu können. Jemand aber, der frei ist wie der Besessene, der ein Ich entwickelt hat, der kann auch anderen ein Ohr schenken und anderen Liebe schenken. Für mich ist dieser Text das Evangelium pur. Und wenn man mich fragen wollte, wenn es denn einen Gott gibt, wie würdest du ihm das größte Herzensanliegen anvertrauen? Was wäre für dich das, was Gott dir mitgegeben hat, dann würde ich sagen und antworten, ich glaube daran, dass Gott möchte, dass wir einander fragen, wer bist du? Spätestens, ich erlebe es immer wieder als Trauerredner bei Beerdigungen am Urnengrab, öffnen sich die Menschen in die dritte Dimension hinein. Sie stellen Fragen, die weiter reichen als das, was wir nur sehen und hören. Verzweifelt oft. Sie wollen sich festmachen in irgendeinem Jenseits, in irgendeiner Ewigkeit. Das aber kann der Ort sein, an dem wir Menschen begleiten und ihnen helfen, Trost zu finden in der Zusage, dass sie als ein Selbst, als eine Identität leben dürfen. Und sich trauen, das zu leben, was in ihrem Herzen ist. Ich weiß nicht, ob euch das ein Stück näher gekommen ist, dieser Text. Und ich glaube, die Frage, ob dieser Text nun historisch ist oder nicht, ist gar nicht relevant. Was relevant ist, dass dieser Text das eigene Leben zum Positiven verändern kann, wenn man den Bildern nachgeht und ihnen nachspürt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.